wir haben jetzt fast 3 Jahre daran gearbeitet, aus wildem Plastik wirklich ein marktfähiges Produkt zu machen, weil alleine räumen wir die Umwelt nicht auf, das tun wir nur mit euch. Und wir glauben ganz fest, dass nicht mehr 80% der Produkte aus Neuplastik sein sollten, sondern 100% recycelt und so viel wie möglich aus wildem Plastik. Purpose Projects.
Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir immer noch mit Gründerinnen, Mitarbeiterinnen und Menschen von Unternehmen, Projekten und Organisationen, die bei ihrem täglichen Tun und Handeln sehr viel mehr als nur Profit im Sinn haben. Wer uns noch nicht so wirklich kennt, ich bin Boris, komme aus der PR- und Kommunikationsbranche und beschäftige mich den Großteil des Tages mit Öffentlichkeitsarbeit.
Genau, und ich bin Moritz, befasse mich seit Jahren mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und dessen Entwicklung. Und das Besondere bei diesen Geschäftsmodellen ist, sie beginnen eigentlich immer mit einem konkreten Problem. Und genauso ist es auch in dieser Folge. Also hier mal ein paar Zahlen. In Deutschland produzieren wir 21 Millionen Tonnen Plastik im Jahr. Das kumuliert schon jetzt zu über 5 Milliarden Tonnen Plastik, die gerade einfach irgendwo in unserem Ökosystem rumliegen. Denn recycelt werden nur 9% und 12% werden verbrannt. Das heißt, es bleiben ungefähr 80% wirklich da draußen in der Natur. Und das ganze Plastik, was da rumliegt, das nennen unsere Gäste Wild Plastic. So nennt sich auch die Firma, und die Firma aus Hamburg hatte sich halt zur Aufgabe gemacht, die Welt aufzuräumen und dieses Plastik zu recyceln. Und wie das Ganze geht, wie viel Purpose in so einem Geschäftsmodell dann wirklich auch steckt und generell, was hinter dem Gründerteam alles so hinter den Kulissen auch passiert ist, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß!
Ein einziges Mal in bis jetzt 18 Episoden hatten wir bislang die besondere Freude, mit gleich 2 spannenden Persönlichkeiten sprechen zu dürfen. Damals war es mexikanisch, heute wird es eher wild und hanseatisch. Denn wir freuen uns wirklich sehr darüber, Nadja Bögli und Christian Siegmund vom Hamburger Good Business Wild Plastic bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo ihr beiden und herzlich willkommen bei Purpose Projects.
Hallo zurück.
Hallo ihr beiden.
Bevor wir anfangen darüber zu sprechen, was ihr so Tolles macht in Hamburg und nicht nur da, beschreibt vielleicht einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen in vielleicht ganz knapper Form, in welcher Funktion ihr denn heute hier seid und euer ganz persönliches Purpose Project vertretet und was genau in euren Tätigkeitsbereich fällt.
Fängst du an, Nadja?
Klar, total gerne. Genau, ich bin Nadja. Ich bin heute hier als Mensch, nein Quatsch, ich bin heute hier als Mitgründerin von Wild Plastic und habe bei Wild Plastic so ein bisschen den Hut auf der einen Seite für das Thema oder für die Themen Marketing PR, aber auch immer mehr für, ich nenne es mal, die Gesundheit des Teams oder die Teamkultur. Genau, und das sind so bin ich auch heute da.
Ja, und ich bin Chris, ich bin auch einer der Mitgründer von Wild Plastic. Normalerweise sind das ja 1 oder 2 Personen, bei uns sind das 6, die diese Idee zu einem Unternehmen gemacht haben. Und ich bin einer davon und dazu noch der Geschäftsführer, das heißt der Hauptverantwortliche, der morgens aufsteht und abends ins Bett geht und sich überlegt, wie unser gemeinsames Kind noch mehr wachsen kann und was es braucht und was wir tun können, um unsere Mission, die Umwelt vom wilden Plastik zu befreien, noch einen Ticken besser umsetzen können. Und um ehrlich zu sein, gerade in so einer frühen Phase von der Unternehmung fällt da ganz schön viel rein. Also da müsste man eher andersrum fragen, was ist es nicht?
Da glauben wir wirklich jedes einzelne Wort. Haben wir natürlich auch im Research gesehen, was ihr da gerade alles wirklich vorantreibt. Bevor wir aber auf euer gemeinsames Kind, wie du es nennst, so ein bisschen eingehen, würde ich gerne einmal Nadja eine Frage stellen. Und zwar in unserer Purpose-Blase, nenne ich sie jetzt mal, bist du definitiv keine Unbekannte. Du hast nämlich neben Wild Plastic noch eine andere Firma. Das ist TBD, To Be Determined, wo du wirklich Leute vermittelst mit einem Job mit Sinn. Und deswegen die Frage an dich, was macht für dich eigentlich einen Job mit Sinn aus?
Ich muss erstmal ganz kurz klarstellen, dass ich habe TBD mitgegründet vor sehr, sehr vielen Jahren, aber ich bin ausgestiegen, um Wild Plastic mitzugründen und um Wild Plastic quasi die volle Aufmerksamkeit zu geben. Also sprich, ich bin da nicht mehr dabei. Das Herz schlägt natürlich trotzdem auch noch ein bisschen für TBD weiter. Für mich ein Job mit Sinn ist sehr subjektiv. Also wir haben uns diese Frage auch als TBD immer wieder gestellt und wir haben sie auch immer wieder gestellt bekommen. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass es eine schwer zu beantwortende Frage ist generell, weil das für jeden was oder jede was ganz anderes ist. Ich glaube, für mich persönlich ist ein Job mit Sinn ein Job, in dem ich mich, in dem ich irgendwie ich selber sein kann, in dem ich meine ganze Person einbringen kann, in dem ich genau dafür gewertschätzt werde und wo ich meine Zeit dafür nutze, Probleme oder Lösungen zu finden für Probleme, die wir alle gemeinsam haben, also im Sinne von was Gutes zu tun. Das ist es für mich, vor allem auch deswegen, weil ich auch Mama bin und merke, okay, die Zeit, die ich quasi nicht mit meiner Familie verbringe, die möchte ich für etwas nutzen, was der ganzen Welt irgendwie gut tut oder was vielen von uns gut tut. Und das wäre meine Definition von einem Job mit Sinn.
Was würdest du sagen, Nadja, daran anschließend, warum macht dann ausgerechnet dieser Job bei Wild Plastic gerade für dich Sinn?
Das war so ein ganz krasses Bauchgefühl. Also ich war irgendwie unterwegs und hatte so ein bisschen ich war ein bisschen auf Sinnsuche aus meinem anderen Job mit Sinn sozusagen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass mir was fehlt. Also mir hat gefehlt, so einen direkteren Impact zu haben. Mir hat gefehlt, irgendwie auch, ehrlich gesagt, mehr in dem Klimathema mitzuwirken. Und mir hat gefehlt, oder was ich vorher gemacht habe, war halt, ich habe anderen Leuten dabei geholfen, ihren Job mit Sinn zu finden, aber habe selber diesen Sinn gar nicht so doll empfunden. Und Wild Plastic gibt mir das. Also bei Wild Plastic habe ich einfach das Gefühl, Teil einer großen Mission zu sein, Teil einer wirklichen Lösung zu sein und eine Alternative bieten zu können für uns alle, um Teil dieser Lösung zu sein. Und das macht mich, erfüllt mich auf dieser Sinnesebene total.
Das war ja schon mal eine super Überleitung jetzt auch wirklich dann zu Wild Plastic. Deswegen, Chris, wir haben gemerkt, fast alle Purpose Projects, die wir hier im Podcast haben, haben irgendwie immer eine tolle Geschichte, wie alles begann. Und ja, bei euch, wenn man sich so ein bisschen einliest, kommt da eine Geschichte von einer Bootsfahrt auf den Amazonas. Deswegen erzähl uns doch einmal, was es damit auf sich hat und wie die Gründungsgeschichte eigentlich so vorangegangen ist.
Das ist typischerweise ja eine total einfache, romantische und auch geradlinige Geschichte, die man da hört. Bei uns ist das etwas anders. Das ist wie vieles bei Wild Plastic etwas wild, weil wir sind 6 Leute und das sind fast 6 Einzelgeschichten, die irgendwie am Ende uns zusammengebracht haben. Und du hast gerade schon meine angesprochen. Die erzähle ich nicht zuerst, weil sie chronologisch nicht als erstes kam, sondern Friedel und Holger, 2 Mitgründer von uns, haben Founders Valley gedreht für die Deutsche Welle und waren dafür in Asien unterwegs, standen auf den Müllkippen dieser Welt, kamen wieder, haben gesagt, hey, da muss ich was ändern. Und zur gleichen Zeit, ne, parallel, ohne dass wir einander kannten, war ich in Peru, und das ist dann mein String hin zu Wild Plastic. Wollte nach meiner Kündigung bei Google nach 4 Jahren irgendwie durchatmen, Spanisch lernen, surfen, und nach 2 Wochen, nach Jahren der harten Arbeit, wurde dieser Traum ziemlich schnell gestört, weil es gab einen der stärksten El Niños, ein Klimaphänomen vor der Pazifikküste in Peru, der durch Starkregen eigentlich den gesamten Müll aus den Anden nach Huanchaco mir vor die Füße gespült hat. Und ich irgendwann aufgewacht bin, ich stand bis zur Brust im Wasser und überall war Müll. Und ich glaube, das wusste ich damals noch nicht, aber das war so die ultimative Konfrontation mit zwei Problemen, Klimawandel und Vermüllung. Und und ein Jahr später erst habe ich dann Friedel kennengelernt, habe Holger kennengelernt, Katrin, Dieter und dann noch Nadja. Und gemeinsam haben wir diese Idee weiterentwickelt. Was wäre, wenn es etwas gäbe, was auf diese zwei Probleme einzahlt? Was wäre, wenn wir eigentlich Plastik nicht als Müll, sondern als einen Wertstoff wahrnehmen? Und die Geschichte, das sind einfach 6 Einzelgeschichten, warum wir das machen. Und ich glaube, das macht uns auch so stark und macht so besonders für uns.
Du hast jetzt gerade schon interessanterweise einen Aspekt angesprochen, der uns auch sehr, sehr wichtig erschienen ist. Also im Research, wir persönlich haben uns jetzt hier eingelesen, diese Problematik der Plastikvermüllung, würde ich die jetzt mal nennen, ich sage jetzt mal, normale Mensch, der sich vielleicht nicht so gut damit auskennt und nicht unterscheiden kann, also diesen Unterschied nicht erkennt zwischen Plastikmüll versus Wertstoff, das, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, der weiß da nicht, vielleicht nicht so richtig Bescheid. Warum würdest du denn sagen, ist Plastik per se erstmal gar nichts so Schlechtes, wie der Otto-Normalverbraucher vielleicht denken würde?
Ja, da gehen wir sofort voll rein.
Gerne, sehr gerne.
Also Plastik hat wahrscheinlich den schlechtesten Ruf aller Zeiten von irgendwelchen Materialien. Also ich kann mir eigentlich wenig eine schlechtere PR vorstellen, als die Plastik in den 10 Jahren bekommen hat, in den letzten. Und das liegt daran, dass es neben all den guten Eigenschaften, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, einfach auch ein paar fatale Eigenschaften hat, mit denen wir nicht gut umgegangen sind. Plastik ist unheimlich leicht, unheimlich robust, super günstig und fast für immer existent. Es lebt, je nachdem, was es für ein Plastik ist, 500, 600, 700 Jahre und ist nahezu unzerstörbar. Das führt dazu, dass wenn du damit nicht ordentlich umgehst und es wieder entsorgst und es aufbereitest oder es halt an die richtige Stelle tust, dass es Schaden anrichten kann. Schaden in unseren Ökosystemen, Schaden im Meer, Schaden bei Flora und Fauna. Und das haben wir dramatisch schlecht gemacht in den letzten 40 Jahren. Der Umgang mit Plastik war nicht existent bis hin zu, nice try, aber hat nicht so gut geklappt. Und wir glauben, dass da eigentlich das Problem liegt, dass der Umgang mit dem Plastik und die Beziehung zum Plastik das eigentliche Problem ist und der Werkstoff an und für sich ein paar echt gute Eigenschaften mitbringt, die wir auch nutzen können. Und wir sagen so relativ pragmatisch, hey, jetzt haben wir 5 Milliarden Tonnen Plastik produziert, 80% davon sind außerhalb des Systems, also eben nicht im Recyclinghof oder in der gelben Tonne, da wo es hingehört. Damit müssen wir ja was anfangen. Und gleichzeitig produzieren wir immer mehr, immer neues Plastik und irgendwie, es braucht auch einen Paradigmenwechsel. Was wäre, wenn wir diesem Müll, der in der Umwelt liegt, einen Wert geben, den Wert, der ihm eigentlich zusteht aus unserer Sicht, uns einfach zurückholen und Neues draus machen. Und klingt easy, ist aber eine ganz schöne Mission.
Ja, also für mich klingt das tatsächlich gar nicht easy. Du hast gerade gesagt, 80% wird also nicht recycelt. Deswegen Frage an Nadja. Das sind so große Aufgaben, die ihr euch ja jetzt gerade vornehmt. Wild Plastic ist auch nicht allein in diesem Kampf, das weiß ich. Aber habt ihr deswegen auch so ein großes Gründerteam oder Gründerinnen-Team gebraucht, weil das Problem wirklich so groß ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sagen immer, es braucht viele von uns, eigentlich alle von uns, um dieses Problem zu lösen. Und so ist es auch. Also wir brauchen sowohl viele Leute bei uns im Team, um dieses Problem anzugehen, als auch viele Partner und viele Unterstützerinnen und viele einfach Leute, die mit uns diese diese Lösung vorantreiben und nach Alternativen suchen und versuchen, das Problem zu lösen. Also das ist definitiv Teil. Aber der wahre Grund, warum wir so viele im Team sind, hat Chris schon genannt. Wir sind einfach alle auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit dem Problem in Berührung gekommen. Und ich glaube, heutzutage ist auch leider einfach schon jeder und jede mit diesem Problem in Berührung gekommen. Und wir sind einfach eine Gruppe, ein Kollektiv von Menschen, die sich gesagt haben, okay, ey, kein Bock mehr, diesen Plastik um mich rum zu sehen. Lass das angehen. Und somit haben wir es angepackt oder packen es an und brauchen euch alle.
Genau. Und zu diesem Kollektiv, du hast es gerade schon einmal so erwähnt, habt ihr natürlich auch Partner. Ich glaube, einen eurer Partner hatten wir tatsächlich hier ganz am Anfang in unserem Podcast, wo Boris und ich wir haben diese Person angefragt und haben gesagt, okay, der wird sowieso nicht antworten. Das ist der Sean Frankson von Plastic Bank. Ja, und der Sean hat einfach bei LinkedIn geantwortet, alles klar, 6.30 Uhr ist er da und dann war er auch da. Erzählt doch einmal uns und auch allen Hörerinnen und Hörern, wie ihr mit euren Partnern aktuell zusammenarbeitet.
Nadja hat ja gesagt, es braucht viele von uns, eigentlich alle von uns. Und ich glaube, man kann das nicht häufig genug betonen, dass Wild Plastic ein Zusammenschluss von ganz vielen Organisationen und Partnern und wirklich tatkräftigen Leuten ist, die sagen, hey, wir haben hier ein komplexes globales Problem und das lösen wir nur, wenn wir wirklich klug miteinander arbeiten und aufhören, in Silos zu denken. Und eins der UN-Nachhaltigkeitsziele ist ja das Thema Partnerships, ich glaube das letzte, 17. Und das zahlt so ein bisschen darauf ein, ne? Also wenn wir immer sagen, als Firma machen wir alles alleine, dann glaube ich, rennen wir nur so weit. Und das war uns von vornherein klar. Und die Plastic Bank ist einer unserer wichtigsten Partner. Das ist eine Sammelorganisation, die weltweit Sammelstationen initiieren und es ermöglichen, SammlerInnen, Sammlerinnen und Sammlern gegen eine Entlohnung Plastik zu sammeln. Und dieses Plastik zurück ins System zu bringen. Soweit so gut. Das ist die Theorie und das ist auch das, was die Plastic Bank herausragend gut macht. Nur haben wir gelernt, solange es niemand abnimmt und wir daraus nichts Kluges, Kreislauffähiges machen, ist das nur die Hälfte der Rechnung. Und ich finde, es ist fast symbiotisch, mit so einer Organisation zusammenzuarbeiten, weil wir gemeinsam nicht nur wildes Plastik retten und sagen, hey, Beispiel Haiti, wir befreien jetzt Port-au-Prince oder das Umfeld von Port-au-Prince vom wilden Plastik, sondern wir machen auch noch was Sinnvolles draus. Und das und dieses draus machen, das ist unser ureigener Teil und das Sammeln, das tun wir gemeinsam mit der Plastic Bank.
Ganz gutes Stichwort, was du gerade schon geliefert hast, daraus auch etwas Gescheites machen. Jetzt schauen wir mal auf euer allererstes Produkt, was ihr rausgebracht habt. Da hat mir die Metapher, die man spinnen könnte, ganz gut gefallen, ausgerechnet mit einem Müllbeutel quasi ja direkt die Umwelt mit aufzuräumen. Stichwort Trash for Trash nennt ihr das ja, glaube ich. Wie kommt man auf die Idee, einen aus recyceltem wilden Plastik bestehenden Müllbeutel auf den Markt zu bringen?
Ich bin fasziniert davon, wie gut ihr im Research seid, dass ihr sogar das Trash for Trash rausgefunden habt. Das war nämlich quasi der Working Name ganz am Anfang. Von daher Hut ab. Wie kommt man auf diese Idee? Ja, das ist eine total verrückte Idee und gleichzeitig liegt sie irgendwie so nah, weil man tatsächlich irgendwie sagt, okay, also auf der einen Seite, für mich persönlich ist der Müllbeutel ein Symbol dafür, was eigentlich das Problem ist, nämlich, dass wir Plastik als Müll sehen und ihn wegwerfen. Auf der anderen Seite ist es für mich irgendwie so eine Art Awareness-Raiser dafür, wie oft man diesen Müllbeutel rausbringt. Und das tut er nur deswegen, weil er so gestaltet ist, wie er gestaltet ist, weil ganz ehrlich, wie oft hat man vorher tatsächlich darauf geachtet, wie häufig man diesen Müllbeutel rausbringt und wie häufig man tatsächlich zum Müll geht. Und ich finde einfach, die Wild Bag oder ein Müllbeutel an sich ist das beste Symbol für unser Problem. Es macht es einfach sehr deutlich. Und dazu kommt noch, dass wir uns gesagt haben, okay, wir haben uns die Plastikströme angeguckt, beziehungsweise wir haben uns angeguckt, welche Art von Plastik denn in der Umwelt liegt. Und natürlich sind es alle Arten von Plastik, aber wir haben auch gesehen, dass gerade Folienplastik selten aufgeräumt wird. Und wir wollten einfach diesem Folienplastik genauso eine Chance geben. Und aus Folienplastik kann man nur wieder Folienplastik herstellen. Und dadurch kam irgendwie auch diese Idee von einem Müllbeutel, der auch heute noch aus Plastik bestehen muss. Also ein, du kannst leider nicht wirklich einen Müllbeutel aus was anderem gerade herstellen, was Sinn machen würde. Und so, ja, hat sich das angeboten.
Da gibt's ja auch eine echt tolle Doku, beziehungsweise einen tollen Beitrag jetzt von der Arte, der ist vor ein paar Wochen oder vielleicht schon vor ein, zwei Monaten veröffentlicht worden, wo ihr ja wirklich Kernthema davon seid. Da geht es vor allem um die Purpose-Stiftung, da können wir gleich mal noch drauf eingehen, aber da wird auch eure Reise so ein bisschen beschrieben, wie ihr diesen Müllbeutel baut und was es für Schwierigkeiten da gibt, weil alle, die sich das jetzt gerade anhören, sagen, ja gut, ne, White Plastic hat Plastik gesammelt und wieder daraus eine Plastiktüte gemacht. Aber da steckt ja eine Riesenreise dazwischen. Und jetzt hast du gerade, Nadja, schon gesagt, ihr benutzt Folienplastik. Da würde ich ganz gerne mal irgendwie ein bisschen noch mehr wissen, so wie funktioniert das? Vielleicht auch an Chris die Frage, wie schafft ihr es, von dem gekauften Plastik von beispielsweise Plastic Bank wirklich eine Mülltüte zu erstellen?
So, jetzt würde ich gerne Dieter Gottschalk hier kurz dazu holen, Moment, unseren Kunststoffexperten und Mitgründer, aber ich werd ihm hoffentlich keine Schande machen. Schematisch ist es relativ, also es ist überhaupt nicht einfach. Es klingt total profan, eine Mülltüte aus wildem Plastik herzustellen, aber ich glaube, die meisten Menschen verstehen, wie schwierig das ist, wenn wir sagen, dass wir eigentlich eine komplett neue Lieferkette überhaupt erstmal ins Leben rufen mussten. Also kein Mensch hat wildes Folienplastik aus Haiti oder Nigeria oder Indien oder sonstigen Ländern, wo wir aktiv sind, quasi zu einem Recycler verschifft und versucht, daraus etwas Neues zu machen. Das gab's nicht. Das heißt, das war erstmal Strukturarbeit. Ne? Mit wem arbeiten wir lokal zusammen? Wie kriegen wir Transparenz rein? Mit wem verschiffen wir das? Und es gibt im Grunde drei Schritte: das Sammeln, das Recyceln und das Produzieren. Und das Sammeln ist schnell erklärt. Über 80% der weltweiten Länder haben eben keine Sammelstrukturen wie in Deutschland, den gelben Punkt, oder kein Recycling-System. Das heißt, dort wird händisch der Müll gesammelt, meistens von Menschen, die ja, alles andere als privilegiert sind und darauf angewiesen sind, irgendwie ein Einkommen zu generieren. Und sobald dieses Plastik gesammelt und sortenrein sortiert wurde, also Flaschen zu Flaschen, Folie zu Folie, kommt das in einen Container und wird zum nächsten Recycler verschifft. Und wir denken da eigentlich fast jeden Tag drüber nach, wie wir das optimieren können. Ist der Recycler vor Ort? Gibt es einen, der es vielleicht direkt in Nigeria machen kann? Oder müssen wir noch nach Europa verschiffen, um die Verschmutzung, das Wilde an dem Plastik überhaupt erstmal wieder in den Griff zu bekommen? Und Stand heute verschiffen wir das nach Europa, recyceln in Europa das Plastik wieder zu so linsenartigen Körnchen. Und das ist dann der Rohstoff, ne, das, was auch als Wertstoff angesehen wird. Und ab da ist es fast ein Standardprozess, nämlich ein Wiedereinschmelzen und ein Produzieren der Produkte, der Mülltüten, der Wildbags.
Ich finde, da kann der Dieter schon sehr stolz darauf sein, wie du das unseren Hörerinnen und Hörern gerade dargelegt hast. ohne Dieter zu kennen, aber ich gehe mal davon aus. Du hast ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, was am Start quasi die größte Herausforderung für euch war. Was würdest du denn sagen, ist aktuell Stand heute für euch der schwierigste Step oder der ja am schwierigsten zu bewältigende nächste Schritt vielleicht, wenn man das so nennen kann?
Wir haben jetzt fast 3 Jahre daran gearbeitet, aus wildem Plastik wirklich ein marktfähiges Produkt zu machen, weil alleine räumen wir die Umwelt nicht auf, das tun wir nur mit euch und wir glauben ganz fest, dass nicht mehr 80% der Produkte aus Neuplastik sein sollten, sondern 100% recycelt und so viel wie möglich aus wildem Plastik, einfach um die Ökosysteme zu regenerieren. Und wir sind ziemlich Daten- und Impact-getrieben und unser Jahresabschluss ist eigentlich kein Umsatz, sondern sind aufgeräumte Kilos Plastik. Das heißt, wir optimieren alles darauf, dass wir möglichst viel Plastik aus der Umwelt retten. Und jetzt haben wir im Prinzip das Exempel statuiert. Die Wildbag existiert, es funktioniert, die Lieferkette ist aufgebaut. Und das größte Thema ist jetzt die Skalierung. Wie schaffen wir das, quasi 10-mal oder 20-mal oder 50-mal oder 100-mal so groß zu machen und im Grunde aus Haiti ins nächste Land zu gehen, dort die Strukturen mit aufzubauen und langfristig da auch einen systemischen Wandel anzustoßen. Aber wir sind auch so ein bisschen gezwungen, da jetzt schnell zu werden, weil wir das große Glück haben, mit einem sehr, sehr großen Partner aus Hamburg gemeinsam eine Partnerschaft ab April diesen Jahres zu starten. Mit denen haben wir letztes Jahr schon ein Pilotprojekt gemacht. Wir sind im Grunde gerade noch in der Anbahnung dessen, aber wild entschlossen oder fest entschlossen, da echt ins Volumen zu gehen. Ja, und da, weil wir eben diese Pionierarbeit leisten, verstehen wir, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist.
Also wenn man euch zuhört, bei euch beiden, man merkt so dieses, so ein Aktivistengehen, nenne ich das mal so, ne? Also, so ein Appell auch so, wir schaffen das nicht ohne euch. Das kommt sofort schon hier tatsächlich so durchs Mikro schon rüber. Das gefällt mir sehr gut, weil ihr halt auch anerkennt, dass es so ein großes Problem ist, dass es auch nicht ein Unternehmen in diesem Fall halt alleine ja wirklich lösen kann. Nadja, Purpose ist für euch kein Fremdwort. Und weil ihr diese ganze Aufgabe auch so ernst nehmt, diesen ganzen Kampf gegen Plastik, habt ihr einen Anteil an der Purpose-Stiftung tatsächlich verkauft. Das heißt, ihr seid wirklich ein Purpose-Unternehmen und ihr seid auch wirklich einer dieser Treiber in diesem Bereich. Das heißt, dass ihr natürlich auch in diesem Aktivistengehen auch natürlich andere anstecken wollt, da natürlich ein bisschen mitzumachen. Was heißt das für euch, Purpose GmbH?
Ja, also im Grunde, was das ganz auf dem Papier quasi bedeutet, ist, dass wir als Unternehmen, als Wild Plastic GmbH, nicht verkauft werden können oder nicht gekauft werden können von x-beliebigen Investoren oder wer auch immer es sein mag. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Stimmrechte, die sind an die Verantwortung gebunden, sprich an die Gesellschafterinnen gebunden. Das heißt, die Leute, die oder wir, die diesen Gesellschaftervertrag unterschrieben haben, sind diejenigen, die die Stimmrechte haben. Wenn wir morgen nicht mehr da wären, dann würden diese Stimmrechte im Unternehmen bleiben und an die Personen gehen, die quasi an unsere Stelle kommen. Das Unternehmen gehört somit eigentlich sich selbst, weil, ne, also jetzt in meinem oder jetzt in unserem Fall, Chris und ich würden aussteigen, was Neues gründen, dann theoretisch könnte man in einem klassischen Startup Gesellschafterin bleiben und trotzdem Stimmrechte haben und Geld theoretisch bekommen. Und das wäre in unserem Fall nicht so, sondern das bleibt alles im Unternehmen. Und wie das abläuft, ist, dass die Purpose-Stiftung bzw. die Stiftung Verantwortungseigentum 1% an unserem Unternehmen hält, was bedeutet, dass sie Vetorecht haben. Und das ist einfach nur die Sicherheit dafür, dass eben genau diese Dinge nicht passieren können. Wir gerade kämpfen zusammen mit der Stiftung Verantwortungseigentum und den ganzen anderen Unternehmen, die eben auch in Verantwortungseigentum sind, also von Einhorn über Sobels zu Neue Narrative und so weiter, dafür, dass es eine wirkliche Rechtsform wird. Weil gerade ist es einfach noch ein Hack, den man sich in den Vertrag mit reinschreibt, wenn man beim Notar sitzt, aber theoretisch würde man da wahrscheinlich irgendwelche Loopholes finden, wenn man will. Aber wir wollen, dass das wirklich eine richtige Rechtsform wird, sodass wir alle unsere Unternehmen beziehungsweise unsere Missionen schützen können, damit die auch in Zukunft bestehen bleiben, egal ob wir Aktivisten, sage ich jetzt mal, die das aktivistisch gestartet haben, drinbleiben oder nicht. Und für uns war das einfach die ehrlich gesagt stand das gar nie so richtig zur Frage, ob wir als Verantwortungseigentum gründen oder nicht, weil das war die logische Konsequenz daraus, dass wir gesagt haben, wir haben eine Mission und das ist die Welt von wildem Plastikmüll zu befreien und diese Mission steht an allererster Stelle und wir wollen ja und wir haben leider eine Mission, die sehr, sehr lange dauern wird, bis die erfüllt sein kann, leider. Also selbst wenn wir, egal wie viel Mühe wir uns geben, es wird lange dauern, weil da draußen sehr, sehr viel Plastikmüll rumliegt. Und für uns war es absolut logisch, dass wir diese Mission schützen wollen. Und das können wir durch diese Art von Verantwortungseigentum gewährleisten. Vor allem, wenn es wirklich eine Rechtsform werden kann, wird. Hoffentlich.
Und vielleicht mal ein bisschen auf einer emotionaleren Ebene, da hatte Chris ja gerade schon gesagt, nee, gar kein Vorwurf, auf der emotionaleren Ebene, Chris hat gerade ja schon gesagt, ab April habt ihr eine größere Partnerschaft, es geht immer mehr in den Bereich der Skalierung, das heißt, da werden auch garantiert neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Wild Plastic bald angestellt werden. Was heißt das für einen potenziellen Bewerber, Bewerberin bei euch, wenn die hören, ihr seid eine Purpose GmbH? Ist den Leuten das egal oder gibt denen das eine Sicherheit, so, ach, die Nadja und ihr Team, die meinen das hier ernst?
Also auf der einen Seite ist es meiner Meinung nach total geil, in ein Unternehmen zu kommen, wo du weißt, du arbeitest nicht dafür, dass da irgendwelche 5, 6 Gesellschafter sich Kohle in die Tasche stecken, geschweige denn potenzielle Investoren, und dass du quasi dafür arbeitest, sondern du weißt, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir sind alle auf Augenhöhe im Sinne davon, dass wir die gleiche Mission verfolgen. Du weißt, dass es um die Mission geht, dass es nicht darum geht, irgendwas zu erzählen, um dich in das Team zu locken oder darum geht, was zu erzählen, um ein Produkt zu verkaufen, sondern dass es wirklich transparent gemacht ist, dass die Mission an erster Stelle steht. Das zählt auf der einen Seite sowohl natürlich für Teammitglieder, zukünftige Teammitglieder, als auch Partner, als auch Kundinnen, als auch Investorinnen und so weiter. Das ist für mich das Emotionale dabei. Also ich finde es halt, wenn ich irgendwie mir vorstelle, ich gehe zu einem Unternehmen und ich weiß, es ist ein Purpose-Unternehmen, dann weiß ich, wofür ich zu diesem Unternehmen gehe. Und ich rede mal so gerne mit Jenica von Ecosia, die eine Angestellte ist bei Ecosia oder da angefangen hat, und das ist genau das, was sie immer sagt, ist, dass es ihr halt wirklich dieses Vertrauen in das Unternehmen schenkt, dass es die Mission zu verfolgen. Und ich glaube, so geht es unseren Teammitglieder auch. Wir sind ja mittlerweile schon 11. Und das ist einfach schön, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Und dazu kommt noch, es gibt die Möglichkeit, in dem Unternehmen auch wirklich Teil der Unternehmung zu sein. Also im Sinne davon, die Verantwortung für das Unternehmen zu werden und auch Verantwortungseigentümerin zu werden des Unternehmens. Und somit gehört das Unternehmen zu einem Stück halt auch dir. Und ich finde, das gibt halt auch nochmal einfach so einen ganz anderen Ansporn, diese Mission mitzubegleiten, wenn du weißt, du machst das auch für dich selbst und es ist auch für dein eigenes Unternehmen sozusagen.
Abschließende Frage vielleicht noch dazu, wie optimistisch seid ihr denn gerade auch vielleicht im Austausch mit anderen Unternehmen? Du hast gerade schon angesprochen, so Leute wie Einhorn, Ecosia, Neue Narrative sind ja alles Beispiele dafür. Wie optimistisch seid ihr, dass Peter Altmaier mal irgendwann einen Gedankenblitz hat und sagt, okay, das ist jetzt eine neue Rechtsform und go for it?
Total optimistisch, Chris, du musst dazu auch gleich noch was sagen, aber ich will nur kurz was teilen, weil ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe mit unseren ganzen Stiftung Verantwortungseigentümerinnen und da geht's gerade total ab, weil zum Beispiel Robert Habeck ist halt ein Riesenfan, also der ist wirklich, der geht total ab gerade überall, schreibt irgendwie ein Buch, wo Verantwortungseigentum echt sehr prominent dargestellt wird und kämpft richtig doll dafür, dass es eine Rechtsform wird. Und wir waren auch bereits letztes Jahr, ich kann die Jahre überhaupt nicht mehr auseinanderhalten, ich glaube, es war vorletztes Jahr, politischen Diskussionen mit dabei, unter anderem mit Peter Altmaier, wo wir irgendwie 500 Unternehmerinnen waren, die sich dafür eingesetzt haben, und das Interesse ist echt groß. Also es ist wirklich so, es ist jetzt nicht mehr so dieses, ja, okay, da sind so ein paar Verrückte aus Berlin, die wollen irgendwie was Neues ausprobieren, sondern das ist mittlerweile wirklich auf der Agenda und es wird besprochen und das auch in den hohen Ebenen. Von daher, ich persönlich bin da total optimistisch.
Chris, teilst du diesen Optimismus auch?
Ich teile das total. Ich musste mir echt auf die Lippen beißen, um nicht zwischendurch zu applaudieren und auch nicht dazu noch was reinzurufen, weil ich sage das deswegen, weil ich einfach in mir spüre, wie viel sich gerade verändert. Und das sehe ich nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz vielen anderen Menschen um mich herum. Zwei Dinge. Ihr habt ja, ihr habt uns ja eben so charmant als Aktivisti bezeichnet, die, bei denen man irgendwie spürt, hey, die wollen was machen, die wollen aktiv werden. Und da sage ich auch ja zu. Aber ich glaube, dass unsere Form des Aktivismus einfach ein positives Unternehmertum ist. Wir glauben halt an Unternehmertum als Lösungsform so. Ich glaube, Unternehmertum kann auch ganz schön schadhaft sein, wenn man es falsch aufgleist. Aber die große Frage ist doch, wie sieht denn positives, nachhaltiges, verantwortungsbewusstes, gemeinwohlorientiertes Unternehmertum aus, was aber nicht selbstausbeuterisch ist, was nicht unternehmerische Prinzipien irgendwie komplett außen vor lässt. Und ich glaube, da gibt es wenig Antworten drauf. Also es gibt, ich höre immer wieder, wenn irgendwer von Sozialunternehmen spricht, dann denkt man, oh Gott, okay, die zahlen keine Gehälter, das heißt, da muss ich pro bono arbeiten, wie blöd. Und das entspricht nicht meiner Vorstellung, wie Unternehmertum sein kann. Wir brauchen aber einfach mehr Grautöne. Also es braucht irgendwie zwischen einem Verein, einer Stiftung und einem Venture-Kapital, also Risikokapital orientierten Tech-Startup, da brauchst du irgendwie Zwischentöne. Und ich glaube, die Purpose GmbH ist einer dieser Zwischentöne, die sagen, Unternehmertum ist Teil der Lösung, aber wir haben halt einfach überhaupt keine Form dafür, wie wir es ordentlich machen können. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass die Menschen, glaube ich, gerade, also die haben das schon immer gespürt. Es gab schon auch schon vor 40, 50 Jahren Menschen, die irgendwie sinnvoll, sinnstiftend etwas unternehmen wollten. Das ist, glaube ich, nicht so neu. Aber dieser Sense of Urgency, wie nennt man das auf Deutsch? Dieser Drang, der Druck nimmt zu. Und der nimmt zu, weil ich glaube, die Probleme immer komplexer werden und auch gefühlt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt schwieriger und mehr werden. Und gerade das Thema Klimawandel und die Folgen dessen uns alle so ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt haben. Also mich zumindest. Und so dieses in die eigene Tasche wirtschaften und so, ich mache jetzt hier mein Ding und meine Karriere und dann gucke ich mal, wie geil mein Leben so in 30, 40 Jahren ist. Das fühle ich gar nicht mehr. Also, und ganz vielen anderen geht es auch so. Und da hoffe ich, dass diese sowohl bei den UnternehmerInnen als auch bei den MitarbeiterInnen, dass dieser Drang weiter, also dass der Druck weiter da ist und wir auch wirklich auf Veränderungen drängen, auch politisch.
Und das von einem Ex-Google-Mitarbeiter, finde ich stark. Lass uns mal einmal kurz so ein bisschen die Diskussion einmal so ein bisschen weg von der Metaebene und einmal so zum Schluss des Gesprächs nochmal auf euch eingehen. Und zwar, du hast gerade schon gesagt, ihr glaubt natürlich an Unternehmertum und natürlich soll man auch dafür bezahlt werden. Und da spielt Sales natürlich eine Riesenrolle. Wenn die Leute eure Produkte nicht kaufen, dann könnt ihr auch keinen Müll mehr sammeln. So, eigentlich, so können wir es eigentlich runterbrechen. Deswegen erste Frage, wo kauft man gerade euer Produkt? Und zweitens, wie seid ihr in diesem Marktwettbewerb? So, ist das überhaupt seid ihr da kompetitiv?
Also wo kauft man unsere Produkte? Zum einen online. Wir glauben schon, dass es cool ist, eine direkte Beziehung miteinander zu haben. Das heißt, wir freuen uns über jede Kundin, jeden Kunden, die auf wildplastic.com die ihre Wildbags vorbestellen. Du kannst Wildbags inzwischen aber auch bei einigen Edekas, bald bei Budnikowski, aktuell bei Alnatura kaufen, also in einigen Ketten und auch bei ganz vielen unabhängigen Bioläden, lustigerweise auch bei sehr vielen Unverpacktläden. Das zeigt so die Craziness, wie dringend irgendwie Lösungen gebraucht werden teilweise. Auch, wir sind total darauf angewiesen, dass wir gemeinsam große Schritte machen. Und so, wir haben schon ganz schön ambitionierte Ziele, sagen zum Beispiel, hey, wer braucht heute noch eine Mülltüte aus Neuplastik? Mal ganz ehrlich. Sollte es sowas überhaupt noch geben? Ist mal eine etwas schärfer formulierte Frage. Und da wollen wir voll reingehen und schon sagen, okay, vielleicht kostet die 1 Euro mehr, die eine regeneriert und die andere, ich überspitze es jetzt mal bewusst, die schadet. So, und wir können uns entscheiden. Ja, also wir können uns kollektiv entscheiden, ob wir sowas überhaupt fördern wollen, und wir können uns individuell entscheiden, was wir gut finden.
Dann da einmal kurz eine Zwischenfrage. Wie siehst du das denn, wenn ihr, also im Endeffekt ist ja immer noch Plastik, es ist eine Mülltüte. Wie kann man denn sicher gehen, dass nicht genau diese Plastiktüte auch wieder als Wild Plastic sozusagen von euch wieder aufgesammelt wird?
Ich kann dir noch was zu sagen, Nadja, wenn du was hinzufügen willst, dann mach das gerne. Das wäre der Super-GAU, Moritz, logisch. Und deswegen denken wir da auch sehr viel drüber nach. Also Einwegplastik ist sowieso problematisch. Du wirst von uns kein Loblied auf irgendwelche Einwegprodukte aus Plastik hören, sondern wie Nadja sagt, die gerade noch aus Plastik sein müssen, und da ist die Mülltüte eine der wenigen, die machen wir heute noch aus Plastik. Und in Deutschland landen unter 1%, ich glaube zwischen 0,1 und 0,5% des Plastikmülls in der Umwelt. Das sind Parkplätze an der Autobahn, also Raststätten, das kennt ihr, glaube ich, ganz gut. Und Spaziergänger, die irgendwie beim Spazierengehen irgendwas wegwerfen. So, dass sie ihre Wildbag mitnehmen und auf dem Rastplatz entsorgen, ist hoffentlich relativ unwahrscheinlich. Also ich gucke hier mal in die Runde und sehe eigentlich nur verantwortungsbewusste Menschen. Das ist aber nicht, das können wir ultimativ nicht kontrollieren. Wir haben aber ein System. Ja, also wir haben eine Müllabfuhr und wir wissen gar nicht, wie dankbar wir dafür sein sollten, dass wöchentlich jemand kommt und unseren Müll abholt. So, und weil, wenn das mal 10 Wochen am Stück nicht passiert, dann gucken wir nach draußen. Und so sieht das halt in anderen Ländern zwangsläufig aus.
Ja, absolut. Nadja, wolltest du da noch was ergänzen?
Nee, ich muss kurz ein bisschen lachen, weil ich halt in Berlin wohne, in Neukölln, und hier fragt man sich schon manchmal, ob die Müllabfuhr hier auch lang geht.
Ob die noch funktioniert.
Aber das ist tatsächlich einfach, bei uns ist das einfach eine gesellschaftliche Frage, ne? Also wenn bei uns Müll auf der Straße landet, dann ist das nicht ein systemisches Problem, sondern dann ist das ist einfach in der Gesellschaft Leute gibt, die darüber nicht nachdenken oder die dafür kein Auge haben, was auch immer sein mag. Aber in den Ländern, wo wir arbeiten, da kann man sich gar nicht fragen, ob man den Müll auf die Straße wirft oder nicht, weil es gibt überhaupt keine andere Option. Und
Ja, das ist ganz spannend, was du ansprichst. Das ist tatsächlich so. Wir nehmen diesen Service quasi, den wir natürlich auch bezahlen, aber diesen Service, der jemand kommt und jede Woche und holt unseren Müll ab und bringt ihn irgendwo anders hin, das ist nicht Gott gegeben so, und das nehmen viele wahrscheinlich viel zu selbstverständlich, ja, da habt ihr schon recht. Vielleicht, um langsam aber sicher zum Schluss zu kommen und ein bisschen in die Zukunft zu blicken, was euch noch so Spannendes erwartet und eure Konsumentinnen. Es gibt ja diesen Gegensatz Business versus Impact-Ziele, haben wir das mal so ein bisschen drastisch formuliert. Was habt ihr noch für Ziele für besonders dieses Jahr, 2021? Natürlich gemessen an der insgesamt globalen Situation, die im Moment nicht so einfach ist, aber was sind so eure nächsten Steps oder Ziele, die ihr erreichen könnt und wollt?
Also zuerst einmal sollen natürlich die Wildbags die Wohnungen der Republik erobern und auch die Häuser, selbstverständlich. Ich find's cool, wenn in so vielen Haushalten wie möglich Wildbags hängen, weil ich dann einfach weiß, dass jede Wildbag, ne, jede Rolle räumt circa 0,5 Kilo Plastik auf. Und da können wir gemeinsam ganz schön Impact erzeugen, direkt. Und das, finde ich, ist kein Gegensatz. Aber wir gucken jetzt mal noch ein bisschen weiter, und ich denke immer an das Bild vom Strand, ne? Also da liegt ja nicht nur Folienplastik. was liegt denn da noch? Was ist denn da noch für Plastik, was keine Verwendung findet? Hartplastik, andere Verpackungen und so weiter und so fort, Container. Was wird denn aus denen? Und da haben wir ein paar wilde Ideen, auch in Kooperation mit Partnern. Wenn man ganz wild denkt, was wäre denn mit Fahrzeugbau? Ne? Warum kann denn nicht irgendwie was im Fahrzeugcockpit aus Wild Plastic sein? Andere Verpackungen, Mehrwegprodukte, aber das ist so die große Vision. Alles, was noch aus Plastik sein muss, sollte auch aus Wild Plastic sein können.
Das ist mal eine Vision, irgendwie eine Welt, in der man ganz gerne leben würde, wo man weiß, okay, alles hat irgendwie seinen Cradle-to-Cradle-Ansatz, das heißt, kein Müll wirklich produziert. Bin ich gespannt auf die nächsten Jahre. Ich glaube, wir werden euch da alle sehr intensiv verfolgen, vor allem jetzt nach unserem Gespräch jetzt. Es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Eine letzte Frage, die stellen wir eigentlich immer allen noch und die müsst ihr jetzt beide beantworten, sorry. Wir fragen häufig, also eigentlich fragen uns die Hörerinnen und Hörer uns das so, ja, wo holt ihr eure Inspiration her? Ne? Also das, und Inspiration ist irgendwie manchmal ein doofes Wort, aber so in euren Social Media Feeds, so was löst bei euch wie so ein Wow-Effekt aus? Wenn ihr vielleicht einen Account oder eine Person, ein Buch, irgendwas schon mal so droppen könnt, das ist häufig das Erste, was einem einfällt, da freuen wir uns.
Chris, willst du erst oder ich?
Nee, natürlich du zuerst.
Also um ehrlich zu sein, habe ich mir stark Gedanken über diese Frage gemacht vor unserem Podcast heute, weil das für mich tatsächlich, ich finde das total schwer zu beantworten, weil ich das Gefühl habe, das wechselt bei mir fast stündlich, würde ich sagen, also vielleicht übertrieben, aber täglich. Momentan sind es bei mir die Personen, die tatsächlich authentisch Unternehmen führen oder authentisch sowieso ihr eigenes Leben leben. Und die es schaffen, in ein Unternehmen sich selbst mit einzubringen als ganze Person und dafür zu sorgen, dass der Rest des Unternehmens das auch darf. Also sprich, alle Teammitglieder sich auch als ganze Person einbringen dürfen. Mir fällt dazu jetzt gerade kein Unternehmen ein, das das tut, weil ich da, ja, obwohl vielleicht neue Narrative, würde ich vielleicht sagen. Aber natürlich stecke ich in keinem Unternehmen drin und könnte das jetzt beurteilen, aber das ist so das, was mich irgendwie total inspiriert, also wenn man das hinbekommt.
Jetzt hatte ich auch eine Minute nachzudenken, das ist sehr gut, vielen Dank, Nadja. So gut vorbereitet war ich nicht. Mich hat in den letzten 2 Jahren die Geschichte von Patagonia super viel inspiriert und auch begleitet, weil ich glaube, die kommen eigentlich aus dem Grassroots-Activism. Das heißt, die sind Leute, die gesagt haben, hey, unsere Ökosysteme sind uns heilig, da spielen wir jeden Tag drin, da klettern wir, da kajaken wir und. Also lass auch Sachen machen, die denen gut tun und die denen nicht schaden. Und das ist fast 30 Jahre her. Und ich glaube, man kann auch kritisch heute auf Patagonia gucken und vielleicht ist es deswegen so spannend. Aber ich finde, in der DNA stecken ganz viele Dinge drin, die ich innerlich unterschreibe. Dass Aktivismus und Unternehmertum ganz gut zusammengeht und dass man auch Dinge anders machen kann als die anderen 99 Beispiele in der Industrie. Und das haben die ganz passabel gelöst, wie ich finde.
Ja, beides sehr, sehr gute und passende Beispiele, wie ich auch finde, gerade vor dem Hintergrund jetzt Patagonia. Letztens habe ich noch zugelesen, ich glaube, das war gar nicht so lange her, dass die jetzt den Plan haben, quasi aufhören zu wachsen oder irgendwie sowas in der Art, also dass sie quasi nicht weiter wachsen wollen. Und ja, bezüglich Patagonia und neuer Narrative können wir auch verraten, den Hörerinnen und Hörern haben wir auch auf der Liste. Ich will es mal so ausdrücken. So, deswegen wart ihr mit den Beispielen da schon ganz gut am Start. Wir danken euch herzlich, nicht nur für die Beispiele, sondern auch für dieses sehr, sehr coole, tolle, inspirierende Gespräch, wie ich finde. Ich glaube, Moritz und die Hörerinnen und Hörer würden sich mir auf jeden Fall anschließen. Wir können nur sagen, wir werden euren Weg sehr, sehr intensiv und genau weiterverfolgen. Wir wünschen euch alles Glück der Welt, viel Erfolg, viele verkaufte Mülltüten, Wildbags und alles, was noch kommt. Und ja, sagen herzlichen Dank und hoffentlich bis auf bald.
Danke euch, hat mega Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch. Viele Grüße an alle, die zugehört haben. Danke, dass ihr dabei wart. Und Moritz, Boris, danke, dass ihr das macht. Ich höre den Podcast sehr gerne und ihr sollt auch Kraft, Energie und Bock haben, genauso weiterzumachen.
Danke dir.
Danke euch. Ciao zusammen.
Ciao.
Tschüss.
So, Boris, da sind wir jetzt wieder nur noch zu zweit. Wild Plastic geht hier den Kampf an gegen, ja, was sind es, über 5 Milliarden Tonnen Plastik. Jetzt haben wir zwei von den 6 Gründern kennengelernt. Was meinst du, schaffen sie es?
Boah, mit so einer kleinen Frage steigst du hier direkt in die Nachbesprechung ein. Boah, super, super, entspannt. Ja, tatsächlich ist unser Gesprächsraum jetzt ein bisschen leerer geworden. Wir sind nur noch zu zweit. Boah, ja, wenn ich das mal wüsste, dann hätten wir das den beiden vielleicht mal jetzt mit auf den Weg geben können, ob die es schaffen oder nicht. Man merkt auf jeden Fall, dass die sehr, sehr engagiert und enthusiastisch bei der Sache sind. Und ihr habt es ja auch selber gehört in dem Gespräch, gerade in unserer Diskussion mit den beiden, dass wir das nur alle zusammen schaffen können. Also es liegt nicht nur an den beiden oder an den 6 Gründerinnen oder an uns beiden hier jetzt gerade, sondern an alle, auch an allen, die das gerade hier hören, an alle Hörerinnen und Hörern, dass wir das nur zusammen schaffen können. Und wenn sich alle irgendwie ein Herz fassen und da in dem Bereich mal durchstarten, es fängt ja schon beim Informieren an, was das Problem ist und so weiter und so fort.
Also man merkt, das Aktivistische hatte ich hier schon.
Ja, ja, ich bin jetzt voll, ich bin voll am Start.
Du gehst den Kampf da direkt mit. Finde ich gut. Dann lass uns mit der Nachricht, glaube ich, auch hier die Folge beenden. Die war recht lang. Spread the word of purpose, Leute. Folgt unseren Kanälen und ja, in 2 Wochen hören wir uns wieder.
Richtig, mit einer sehr, 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 sehr spannenden Folge, auf die wir uns schon sehr freuen. Genau, folgt nicht nur uns, folgt auch den Jungs und Mädels von Wild Plastic und macht mit im Kampf gegen Plastikverschmutzung. Ciao, Leute.